Der OMR Education Podcast. Heute Ask André.
Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Fehrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es wieder Ask André und ihr habt uns wieder Fragen für André geschickt. Zwei haben es heute in die Episode geschafft, denn die Antworten sind sehr ausführlich. Das eine ist nämlich ein Hilferuf, der uns erreicht hat, wie man für einen Blog und einen Instagram-Account mehr Sichtbarkeit bekommt, organisch oder vielleicht somit den Grundstein einer Page-Strategie. Richtig spannende 360-Grad-Antwort von André hier im OMR Education Podcast. Und bei der zweiten Frage geht es um Social Performance Marketing, also auch ein richtig spannendes Thema. Kurzer Shoutout noch an der Stelle. Wir werden auf dem OMR Festival am 7. und 8. Mai hier in Hamburg in unserem Content-Haus von OMR Education, das befindet sich dann zwischen der Halle A2 und A3, eine Live-Ask-André-Episode aufzeichnen. Schickt uns dafür gerne jetzt eure Fragen und vielleicht schafft ihr es dann in die OMR Ask André Festival Episode. Ich freue mich schon live, denn André und ich haben noch nie live für dieses Projekt zusammen in einem Studio gesessen und dann wird es soweit sein. Also, Vorfreude aufs Festival und auf die beiden Themen, die André heute im Gepäck hat. Deshalb lehnt euch zurück, rückt die Hörverstärker eures Vertrauens zurecht und dann genießt die Antworten des Großmeisters des Internets, André Alper. Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Heute mit dabei Pipedrive, neues Jahr, neue Ziele und vor allem wenn du im Bereich Sales arbeitest, egal ob in einem großen oder kleinen Unternehmen, hast du sehr konkrete Sales-Ziele, die du erreichen sollst und vor allem auch möchtest. Ein strategischer Vorteil ist es dabei, wenn du den Überblick behalten kannst und dafür brauchst du das passende CRM und das ist Pipedrive. Pipedrive ist mehr als nur eine stumpfe Pipeline. Pipedrive bündelt nämlich alle relevanten Informationen zu einem Kunden für dich. Darin findest du sämtliche Vertriebsaktivitäten und Gespräche und vor allem verpasst du auch so keine Nachfassaktion und steigerst so signifikant deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es ist wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechtzufinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende.
So, die Kirsten hat uns folgende Frage geschickt. Die vegane Großmutter. Die Frage war jetzt so formuliert, dass hier noch ein Vorname ist und so eine Art Brandname für das ganze Projekt. Aber ich lasse das mal aus, weil vielleicht nicht jedes Wort, was ich gleich antworten oder anmerken werde, total positiv ist. Und ich möchte ja, dass jeder sein Gesicht wahren kann. Und trotzdem ist die Frage gut. Also, die vegane Oma betreibt mit unserer Unterstützung einen Blog und eine Insta-Seite. Dann sind da die URL und die Instagram-URL genannt. So, aktuell gibt es noch kein Werbebudget. André, wie würdest du dafür sorgen, dass der Blog mehr Traffic bekommt und dass wir auf Insta mehr Follower für die vegane Omi finden? So, also ich glaube, auf Meta-Ebene kann man auf zwei Richtungen denken. Ne? Man bekommt eigentlich deterministisch nur auf zwei Wegen mehr Reichweite. So, das eine ist Zeit, das andere ist Geld. So, wenn hier sozusagen die Restriktion ist, es gibt noch kein Werbebudget, heißt es, das Thema Geld fällt aus. Ne? Am besten ist natürlich beides, Zeit und Geld. Ne? Dann geht es natürlich richtig rund. So, aber wir sind jetzt in dem Fall, Geld fällt raus, also gilt es darum, Zeit zu investieren. Also versuche ich im Folgenden, in der Beantwortung der Frage, vor allem darauf einzugehen, wie man mit Zeit sozusagen versucht, diese Ziele, die hier definiert sind, zu verfolgen. Also ich glaube, die Zeit muss vor allem in Interaktion mit anderen gehen. Ich glaube, darüber kriegt man Reichweite, wenn man erstmal klein und fein ist und noch nicht so viel Reichweite hat. Das können ganz, ganz einfache Sachen sein. Ja, das kann ein Mitdiskutieren in Internetforen sein, bei Reddit oder bei kleineren Foren auf Deutsch. Sowas kann das sein. Es kann auch sein, dass es irgendwie passende Facebook-Gruppen gibt, dass es Sinn macht, dort mitzudiskutieren und immer wieder eben zu sagen, hey, guck mal hier, das ist mein Blog, das ist mein Instagram-Account. Ich glaube, dann kommt halt wirklich auch eine Targeted-Gruppe, eine Targeted-Reichweite zustande, die wirklich an den Themen interessiert ist. Ich würde natürlich dort mitdiskutieren, wo es um vegane Themen geht, weil das ist sozusagen auch der Inhalt der Website und des Instagram-Accounts und dort eben versuchen, etwas beizutragen. Dann, glaube ich, ist ein großes Thema, mit dem man arbeiten und denken kann, Content-Kooperation mit anderen Leuten in dem Bereich. Wenn man das auf Instagram denkt, dort gibt es ja immer die Möglichkeit, ein Cross-Posting zu machen, zum Beispiel von zwei Accounts. Das heißt, dass man sagt, hey, hier Kollege XY oder Kollegin XY auf Instagram, guck mal, ich habe folgenden Entwurf gemacht für ein Rezept-Content. Hast du Bock, das noch zu verfeinern mit deinem Input? Und dann posten wir das beide als Cross-Posting raus, wenn man Zeit hat oder das Zeit das ist, was man investieren möchte, weil das Geld nicht ist. Dann würde man natürlich gucken, dass man sich irgendeinen Account anlächelt, der halt eben ein bisschen größer ist als der eigene, dass man eben weiß, okay, man kommt da hoffentlich an gute Reichweite ran. Dann würde man schauen, dass der eben passt. Das heißt, hier geht es ja nicht nur um vegane Rezepte auf diesem vegane Omi-Projekt, sondern auch um vegane Lebensmittel, um vegane Haushaltswaren, also Kleidungsstücke und, ne? Das kann es ja alles sein. Dann könnte man sagen, okay, man nimmt halt irgendeinen kleinen Fashion-Blogger und dann macht man mit dem einen Post zusammen zu veganem Ledergürteln oder so. Und das macht man mit denen zusammen. Also man würde halt schon gucken, dass man in Vorleistung geht, dass man den Löwenanteil der Arbeit übernimmt und dafür der andere seine Reichweite beiträgt. So würde man sozusagen so Content-Kooperation auf Instagram machen. Und dann kommt man natürlich in die Reichweite des anderen Accounts rein und kann darüber eben eigene Reichweite gewinnen und aufbauen über die Zeit. Ich würde in jedem Fall auch zugehen auf andere Leute, die thematisch in dem Bereich aktiv sind und versuchen, die zu gewinnen für Interviews, um Content mit denen zu generieren auf dem eigenen Blog, auf dem eigenen Instagram-Account. Das heißt, dass man kennt jemanden, der Blogger ist eben für vegane Rezepte. Dann macht man halt mal mit dem ein Interview und lässt sich erzählen von denen, wie sie angefangen haben, was das erfolgreichste Rezept ist, was sie machen, was vielleicht das Rezept ist, was am meisten angeklickt wird, aber was gar nicht so geil schmeckt, wo sie sich wundern darüber, dass es gemocht wird oder sonstigen skurrilen, interessanten Sachen. Ne? Also letztendlich auf die Leute zugehen und gucken, dass man die für die eigene Content-Generierung gewinnt. Und worauf man auch hoffen darf, ist ja ein bisschen, man nannte das früher in einem Suchmaschinenoptimierungskontest Ego-Bait, wenn man irgendwo interviewt wird, dass die Leute dann, wenn dieses Interview veröffentlicht wird, auch darauf hinweisen. Ich glaube, das macht auch in jedem Fall Sinn. Und was man auch eben, wenn es um Content geht, auf jeden Fall denken darf, ist das Thema Serie. Content-Serien, das sieht man eigentlich, dass es immer ziemlich gut läuft in Social Media, dass man dann eben sagt, okay, ich gucke eigentlich, dass ich ein und dieselbe Storyline immer wieder, ja, im Extremfall sogar täglich mache, ja, dass ich sage, okay, 100 Tage, jeden Tag ein neues veganes Rezept mit Blogger XY, ja, und dann muss man halt, das ist natürlich auch ein gewisser Druck, den man dann auf sich aufbaut und den man dann auch natürlich versuchen muss zu erfüllen. Man darf sich eigentlich nicht in so ein Abenteuer stürzen, ohne sich sicher zu sein, das zu erfüllen. Das heißt, man muss sich gucken, dass man sich irgendwas vornimmt, was da eben interessant ist, aber ich sehe diese Sachen eigentlich immer ganz gut Reichweite akkumulieren über die Zeit der Aktion. Das hat immer so ein bisschen etwas von so einer Lawine, die dann ins Rollen kommt und dann wirklich auch so eine eigene Dynamik entfesselt. Und ich glaube, das wäre da schon eine spannende Sache, auch für so einen Bereich. So, das heißt eben in Serien denken, ja, dass man sagt, 100 Tage jeden Tag ein Review von einem vegetarischen Produkt aus dem Supermarkt, ja. By the way, hier in Berlin hat gerade frisch ein veganer Rewe aufgemacht, ja. Da könnte man sozusagen da 100 Reportagen über skurrile Finds aus dem veganen Rewe in Berlin machen, ja. Also über vegane Lebensmittel, die du vielleicht noch nicht kanntest. 100 Tage jeden Tag ein Lebensmittel und, ne. Also die Sachen dieser Art. Und wenn man kann, dann auch natürlich die andere Seite von dem, was wir vorhin besprochen haben, dass wenn man sieht, okay, jemand dreht sich um das Thema vegan oder vegane Fashion oder vegane Lebensmittel oder vegane Rezepte oder so, dass man dann eben guckt, kann man irgendwie bei denen reinkommen, ja, also darf man sich und sein Projekt und seinen Instagram-Account dort vorstellen, ja, wären die bereit, über dich zu berichten, über deine Themen. So, also ich glaube, Kern der Sache, wie du siehst, wenn es um Zeiteinsatz geht, neben der eigenen Content-Erstellung, ich glaube, die ist relativ selbstverständlich und einfach und deterministisch zu erledigen. Das, wo die meiste Zeit reingehen müsste, wahrscheinlich sogar mehr als die Hälfte der Zeit, ist eigentlich die Interaktion mit anderen Creatern und Webseiten oder Publishern in dem Bereich, in diesem thematischen Bereich. Und was man eben auch machen kann, und das würde ich auch stark erwägen, ist zu gucken, Mensch, wenn es jemanden gibt, der so ähnlich ist wie ich, ja, vielleicht findet man ja so ein Dutzend Accounts, die gleiche Sprache haben, die gleiche Zielgruppe, dann würde ich auf jeden Fall gucken, was tut sich dort in den Kommentaren. Nehmen wir an, du hast halt drei Accounts, die halt sagst du mal, von der Zielgruppe her deckungsgleich sind zu deiner. So, und dort gibt's halt immer die gleichen 100 Leute pro Account, die dort sehr, sehr stark interagieren, mit Kommentaren interagieren und so weiter. Was ich dann schon versuchen würde, ist zu gucken, Mensch, kann ich mit den Leuten, die dort Interaktion erzeugen, auf der Reichweite von dem anderen Blog, der so ähnlich ist wie meiner, kann ich denn dort Interaktion machen, damit die Leute, die dort interaktiv sind, vielleicht sich für mich interessieren und dann auch bei mir interaktiv werden, weil das letztendlich steigert die Reichweite wirklich, die man selber hat. Also man muss eben gucken, dass man von den Communities, von den anderen Blogs oder von den anderen Instagram-Accounts, die man so sieht, dass man die versucht zu sich zu holen, weil das ist natürlich ja Prime Target, die man sozusagen erfüllen muss, denn diese Interaktionen werden einem dann wieder Reichweite auf einer Plattform geben. So, ich hatte das eben schon ein bisschen rausgespült. Ich glaube, das könnte eine schöne Content-Idee sein, zu versuchen zu sagen, hey, hier, das sind vegane Produkte in Supermärkten und vielleicht kann man dann irgendwie noch so einen Twist reinmachen, ja, dass man irgendwie noch so ein Schema macht. Ja, es ist vegan, aber wie sind die CO2-Auswirkungen von diesem Produkt? Oder wie sind die Lebensmittelzusätze von dem Produkt? Ist das halt nur tierschonend, aber dafür total umweltschädlich oder total ungesund oder so, ne? Dass man irgendeinen Twist findet und dann quasi diesen Twist als Story immer wieder bringen. Sagen, hier, dieses vegane Produkt, super, weil es ist vegan, aber was heißt CO2, was ist mit Gesundheit und so weiter. Dass man da sozusagen versucht, so ein bisschen, ja, die Story nicht nur so zu feiern, diese Themen, sondern sie einfach so in ihrer Vielseitigkeit zu beschauen und darüber auch so ein bisschen, ja, so ein, man muss nicht gleich einen Twist provozieren und generieren, ja. Aber man kann schon für eine differenzierte Diskussion sorgen und so eine Diskussion und ein Für und Wider und wo es Leute dieser und jener Meinung gibt, das ist eigentlich schon was Gutes, was eben ja für Reichweite sorgt. Also es sorgt für Interaktion. Man muss da nicht gleich irgendwie gucken, dass man in Hate Speech verfällt und dann irgendwie die Leute sich da gegenseitig da bekriegen von der einen und von der anderen Glaubensrichtung. Aber man kann halt schon dafür sorgen, dass es sozusagen ja, einen differenzierten Dialog gibt und am besten eben auf der eigenen Reichweite und die wird dadurch nochmal erhöht und dadurch kommen wieder engagierte Leute in die eigene Reichweite. So, jetzt kommt der Teil, bevor ich nochmal so ein bisschen zusammenfasse, wie man es allgemeiner sehen könnte, weswegen ich versucht habe, die Brand rauszulassen, damit man sozusagen nicht identifizieren kann, wer gefragt hat, sondern wir bei dem Namen Kirsten bleiben. Ich habe mir natürlich die beiden, den Blog und den Instagram-Account angeschaut und das soll ja von einer Großmutter kommen. Und wenn ich mir das anschaue, verstehe ich das ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ne? Das scheint eher wie eine Art Arbeitsbeispiel einer Agentur zu sein, wo eine Agentur zeigt, was sie kann. Und für mich ist sozusagen Social Media und dann so tun als ob, also das Gegenteil von Authentizität ist eigentlich No-Go, absolutes No-Go. Ich glaube, damit kann man gar keine großen Erfolge feiern. Da glaube ich null dran, ja. Dann habe ich mir den Blog angeschaut, da sehe ich halt super viele Stockfotos. Und ich meine, das ist ja total bitter und traurig und auch unglaubwürdig, ja. Da frage ich mich, okay, wenn eine Oma den Content macht, warum sieht das dann nicht authentisch aus mit ihren Fotos? Und ich meine, es ist eigentlich total knuffig, ne? Also entweder Omas machen eine gewisse, ich hoffe, es ist jetzt irgendwie kein Ageism oder was auch immer, ne, dass ich den nächsten Shitstorm wieder abkriege, aber wenn, dann soll es so sein. Und dann habe ich auf jeden Fall wieder eine neue lustige Story für euch. Aber ich will nur sagen, wenn Omas Fotos machen, die haben ja eine gewisse Optik oder man könnte sogar damit kokettieren und vielleicht alle Fotos eher auf alt aussehen lassen, ja, dass man auch aufhört, in dieser Massenoptik, in diesem Standard-Look von Instagram irgendwie mitzuschwimmen, sondern vielleicht lässt man halt die Fotos bewusst alle alt aussehen oder irgendwie so historisch aussehen und als wären sie 100 Jahre alt aussehen. Dafür gibt's ja bestimmt irgendwie passende Filter, wo man das eigentlich relativ zügig hinkriegt. Und dann sagt man eben, das ist halt auch wirklich die Oma und ich glaube, wenn das irgendwie, wenn man wirklich, also ich glaube, die Idee zu sagen, hier, das ist eine Oma, die sich mit dem Thema vegan beschäftigt und dann ist es nicht so. Ich glaube, das ist einfach eine wirklich, wirklich schlechte Idee und damit kann man eigentlich, das ist eigentlich kein gutes Arbeitsbeispiel einer Agentur, um seine Dienstleistung zu zeigen, sondern es eigentlich zeigt eigentlich eher die Unfähigkeit an der Stelle, wenn das denn wirklich so sein sollte und mein Bauchgefühl ist, ja. Also, das war der Rant-Teil dieser Antwort. Ja, konnte ich mir nicht verkneifen, tut mir leid, aber ich hoffe, ihr seht und lernt daraus irgendwie, was man macht und was man nicht macht. So, also ich glaube, jetzt mal zurück zum Sachlichen und das so ein bisschen auf eine abstrakte Ebene zu holen, damit da mehr Leute was rausholen können, die vielleicht eine ähnliche Fragestellung haben, aber doch auf einem anderen Thema, ja. Ich glaube, was total Sinn macht, ist viel Zeit zu investieren in die Leute, die Interaktivität in der eigenen Community, in dem eigenen Content machen. Das heißt, auf Instagram bezogen, ja. Ich mache einen Instagram-Post, da gibt es irgendwie 10 Leute, die kommentieren immer. Da sollte ich immer mit interagieren. Die sind dankbar, die freuen sich, die fühlen sich wertgeschätzt, die fühlen sich gesehen, die sind froh. Wenn ich mit denen interagiere, weil sie mit mir interagiert haben, werden sie wieder mit mir interagieren. Das ist reines Gold für die Reichweite meines Instagram-Accounts. Und das Gleiche ist beim Blog oder in sonst irgendeiner Community-artigen Konstellation. So, dann hochgradig wichtig, natürlich steht außer Frage, hochwertiger Content. Wenn ich nicht was Eigenes mache, was Besonderes ist, dann kann ich auch gleich ChatGPT fragen, ist null Mehrwert drin. Entweder ich mache was Tolles oder ich lasse es. So, das heißt, es müssen halt gute Inhalte sein, ja, Tipps für die Umstellung auf eine vegane Lebensweise, irgendwie irgendwas, ja, Tipps, wo man wie gut verarbeitet, welche veganen Gürtel sind, ne? Also irgendwie gucken, dass man raussticht aus der Masse, dass man eigene Geschichten findet, dass man nicht nur wiedercallt. Nur mit Wiedercallen kommt man nur so und so weit. Auch eben Stamina zeigen, ne? Das finde ich gehört für mich auch zu hochwertigem Content, ja. Und dieses Denken in Serien, manche Sachen immer wieder machen, dass die eben Leute eben auch sehen, wow, hier ist jemand wirklich, wirklich hinterher. Die Person, die macht was, die drückt, da wird was Großes draus. Da will ich zuschauen, da will ich ein Teil von sein. Da will ich verstehen, wo die Reise hingeht. Ja, das ist das, was die Leute fasziniert. So, und da geht gleich hinher das Thema regelmäßige Posts, ne? Es gibt halt, ich glaube, da würde ich mir lieber irgendwelche Instagram-Fuzzis mal anschauen, was die so empfehlen, ne? Wie viel wovon man bringt. Ich glaube, man muss Posts machen, man muss natürlich auch die ganzen andere Formate bedienen, Stories, Reels etc. Das steht außer Frage, glaube ich, da kommst du auch selbst drauf, das ist jetzt nichts so Wildes, ja. Dann, was ich auch nicht verkneifen würde, ist so ein bisschen, die Leute freuen sich über Kostenloses, ja, das heißt, ich würde halt gucken, wie kann man irgendwelche, wenn du sowieso reviewst, irgendwelche veganen, keine Ahnung, Kleidungsstücke oder vegane Alltagsgegenstände, wo sonst für irgendein Tier hätte in Anspruch genommen werden müssen, dann kann man die Sachen vielleicht auch verschenken, nachdem man sie vielleicht reviewed hat oder eben auch so, ja, mal ein bisschen, wenn man, ich weiß, sozusagen die Vorgabe war kein Geld investieren, aber wenn man ein bisschen Geld investieren kann, dann würde ich vielleicht das in Dinge investieren, die man dann als Giveaway, als Gewinnspiel machen kann. Und last but not least immer noch reingehen, gucken in das Thema Anpassung und Analyse. Das heißt, immer wieder gucken, was funktioniert nicht. Was könnte der gemeinsame Nenner sein der Sachen, die funktionieren? Was könnte der gemeinsame Nenner sein der Sachen, die nicht funktionieren? Und dann auf Basis dieser Thesen den nächsten Content eigentlich ausspielen. Ja, und dann immer gucken, dass man eben so ein bisschen so eine Mischung hinkriegt, dass man sagt, okay, manche Sachen sind eher Entertainment, manche Sachen sind eher ein Bildungsinhalt, informational so, ja, und da im Wesentlichen mal reinschauen. Und ansonsten auf jeder Plattform und so, auch auf Instagram gibt's immer wieder für Übergangsphasen irgendwelche Hacks, da muss man einfach ein bisschen Ausschau halten, da würde ich einfach den Leuten folgen, die so ein bisschen sich damit beschäftigen, wie man Reichweite innerhalb einer bestimmten Plattform aufbaut, ja, irgendwie aktuell en vogue ist es, irgendwelchen Text reinzupacken, getippten in Reels im nicht sichtbaren Bereich, ja, meiner Meinung nach klarer Beschiss des Algorithmus, der Algorithmus springt drauf an, bis es irgendwann Instagram merkt, dann werden die Leute das bestrafen. Das sind so Sachen, die gibt es eigentlich auf jeder Plattform immer wieder für einen beschaubaren Zeitraum. Gab es auch im Bereich Suchmaschinen und Suchmaschinenoptimierung gibt es auch immer wieder. Immer gibt es irgendwelche Hacks, wo man den Algorithmus ein bisschen missbrauchen kann oder ein bisschen missbräuchlich nutzen kann. Und dann irgendwann, wenn das sozusagen viele machen und das ausartet und das eben der Plattform nichts nutzt, dann unternimmt die Plattform natürlich etwas dagegen. Das heißt, das ist ein Für und Wider. Man kann sich so zum gewissen Grad auf das Spiel einlassen. Man sollte nichts übertreiben. Und ich glaube, dann hat man relativ viel Spaß. Also Kirsten, ich hoffe, ihr könnt mit meinem Feedback konstruktiv umgehen, auch mit dem Teil, der nicht so löblich war. Und es wird trotzdem gut weitergehen mit diesem Projekt. Und vielleicht schafft ihr das so, auf ein ganz anderes Level zu kommen, vom Anspruch her und vom Inhalt her.
Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Werbung Ende.
Der Alex fragt uns, es gibt immer viele Playbooks für Marketing am klassischen Produkt. Dass Performance-Marketing sich aber vor allem auf organischen Social-Media-Content bezieht und diesen pusht, nutzen immer mehr Unternehmen. Was sind für dich die wichtigen Unterschiede in der Herangehensweise an Performance-Marketing in Social-Media, um Awareness für Content-Marketing zu schaffen und User in Follower zu konvertieren, ohne auf eigenen URLs zu tracken? Also, gar nicht so einfach zu versuchen, die Frage zu verstehen. Die war doch schon vollgepackt mit Begrifflichkeiten und manche davon sind in der Bedeutung bei mir so belegt, dass ich den Fragen eigentlich ja nicht ganz folgen kann. Ich habe versucht, etwas für mich rauszudestillieren mit folgender Hintergrundinformation. Ich habe mir die E-Mail-Adresse von dem Alex angeschaut und sein Hintergrund ist im öffentlich-rechtlichen Raum. Das heißt, es ist er scheint zu arbeiten bei einer Institution oder in einem Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also quasi dort, wo unsere Gebühren hingehen, unsere GEMA-Gebühren hingehen oder andere. Und dort scheint er eben sozusagen zu fragen, wie kann man denn da Performance-Marketing machen, um Reichweite zu kriegen für quasi diesen Medien-Content, den die eben publishen. Ja? Normalerweise ist es natürlich so, und ich glaube, das ist das, worauf sich Alex hier bezieht, dass Unternehmen meistens ein Produkt haben oder eine Dienstleistung, also ja, irgendwas, was sie verkaufen möchten oder irgendwas, wo sie ein Abo haben möchten oder. Und es geht eben oder eben eine Reichweite aufbauen möchte, um darauf Werbung zu verkaufen. Aber bei den Öffentlich-Rechtlichen ist das ja gar nicht so. Und ich glaube, das ist das, was sozusagen hier die Frage ausmacht, diese gesonderte eigene Perspektive. Ne? Normalerweise würde man natürlich versuchen, die Leute aus Social Media, egal ob organisch oder bezahlt, auf die eigene Website zu bekommen. Und man würde dann eben irgendwelche Tracking-URLs benutzen, um dann zu schauen, welcher Erfolg wird denn damit erzielt mit dem, was man da macht. Und ich glaube, das gilt es halt hier zu übersetzen in was Passendes, was eben für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk Sinn machen könnte, ja. Und so wie mir das scheint der Alex eben die Reichweite, die er aufbauen will, gar nicht unbedingt bei sich auf der Website oder sozusagen dort, wo der Ursprung der Informationen ist, aufbauen zu wollen, sondern eigentlich auf den Plattformen am liebsten. Das heißt eben mehr Follower zu generieren bei YouTube, bei Instagram und schlag mich tot. Das heißt, was hier die Conversion-Ziele wären, wenn ich das mal so übersetzen würde in Performance-Marketing, wäre die Anzahl der Follower, die Anzahl der Likes, die Anzahl der Kanalabonnenten oder etwas in dieser Richtung, ja. Und ich glaube, was inhaltlich erstmal ein Startpunkt davon wäre, ich würde auch mit anderen Aussagen hier nicht sozusagen total d'accord ziehen. Ich glaube, die sind halt eher aus dem Mediabereich wahr, aber im Performance-Marketing ist der Mediabereich oder insbesondere der öffentlich-rechtliche Mediabereich, der jetzt nicht so ökonomische Ziele hat, sondern, sag ich mal, eher Bildungsziele hat, der ist halt nicht sehr überrepräsentiert. Also genau genommen ist er unterrepräsentiert, ja. Das heißt, ich würde jetzt sagen, dass Performance-Marketing sich vor allem aufs Organic Social Media bezieht, das ist nicht der Fall. Ne? Also wenn man sich die Plattform anschaut, das ist vielleicht bei einem TikTok, weil es eine junge Plattform ist, dort ist vielleicht noch die Betonung auf dem Organischen, aber das, was wir alle, die wir gehobenen Alters sind, jetzt schon mehrfach gesehen haben, ist ja, dass eine Plattform, wenn sie jung ist, erstmal den Leuten extrem viel organische Reichweite gibt, um viele Incentives aufzubauen, damit die Leute Top-Content dort publishen, aber Sobald eine hohe Reichweite da ist und die Phase der Monetarisierung kommt, also wo es nicht mehr um Reichweitenaufbau für die Plattform geht, sondern darum, Geld zu verdienen, dann ist es ja so, dass der organische Anteil der Reichweite erheblich runtergeht mit der Zeit und immer mehr sozusagen der bezahlte Anteil hochgeht und am Ende muss man bezahlen, um seine eigenen Follower zu erreichen. Das ist doch eigentlich sozusagen diesen Zyklus, diesen Schweinezyklus, den haben wir alle, die wir ein paar Jahre älter sind, die haben wir jetzt alle schon ein paar Mal erlebt, ja, wo man noch ein bisschen organische Reichweite kriegt und damit arbeiten kann, ist sicherlich ein TikTok, ist sicherlich vielleicht noch ein LinkedIn im B2B-Kontext, aber auf den gereiften Plattformen wie Facebook oder Instagram, da ist es eigentlich weniger der Fall. So, das kann natürlich sein, dass man eben so weit aus einer öffentlich-rechtlichen Blickwinkel das vielleicht nicht so weit sehen kann, aber mir zumindest stellt sich das so dar. So. Nichtsdestotrotz, wir gehen darauf ein und versuchen eigentlich sozusagen unseren besten Rat zu geben für diese Perspektive und für diesen Blickwinkel und für diesen Use Case. So. Ich glaube, was in jedem Fall wichtig ist, ist vom Inhalt her als Abbinder vom Content oder auch zwischendrin im Content Werbung zu machen. Werbung zu machen, dafür Follower zu werden, wo auch immer die Leute genau sind. Das heißt, den Leuten zu erklären, was habe ich denn Vorteil davon, wenn ich diesem YouTube-Kanal folge? Was habe ich denn Vorteil davon, wenn ich diesem Instagram-Kanal folge? Was habe ich denn Vorteil davon, wenn ich in die, keine Ahnung, WhatsApp- oder Telegram-Gruppe reinkomme, wo ich über neuen Content informiert werde? So. Das Problem ist, was ich mir darstelle, ist, immer wenn ich Reichweite aufbaue auf einer Plattform und da auch noch vielleicht sogar noch auf die Idee komme, Geld dafür auszugeben, also ich expliziere mal, was ich meine, damit man sich an einem konkreten Beispiel besser vorstellen kann. Nehmen wir an, ich publiziere öffentlich-rechtlichen Content und ich publiziere auf Instagram und mein Kanal hat keine Reichweite und dann nehme ich Geld in die Hand, um Instagram-Werbung zu schalten, um damit Follower zu generieren, auf meinem Instagram-Kanal. So, und das ist kein guter Einsatz von Geld, geschweige denn von Geld, was über GEMA und so eingenommen wurde, also wo nicht wirklich eine Gegenleistung für entsteht. Das ist kein gutes Investment, denn die Herausforderung ist folgende. Ich werde an diese Reichweite, die ich dort aufgebaut habe, auf der Plattform, an die werde ich nie wieder ohne Wegezoll rankommen. Was heißt das? Man denkt eigentlich immer im Performance-Marketing und im Online-Marketing im Allgemeinen, denkt man eigentlich immer über drei Wege an die Leute reinzukommen. Paid, Owned und Earned Media. So, Paid Media ist relativ klar, immer dann, wenn ich zahle, um Werbung zu schalten, um die Leute zu erreichen. Owned, auch relativ klar, die Leute sind auf meiner Webseite, auf meinem E-Mail-Verteiler, ich kann die kontaktieren quasi ohne weitere Kosten. Und Earned ist alles dazwischen, sprich, ich habe eine Reichweite auf einer Plattform, sprich, ich habe einen Instagram-Kanal und Earned ist die Reichweite, die ich kriege, wenn ich auf meinem Instagram-Kanal poste. Das heißt, ich habe diese Reichweite in einer gewissen Weise verdient, aber ich bin nicht Herr dieser Reichweite. Es gibt immer die Plattform, die zwischen mir und meiner Zielgruppe steht. Das heißt, ich würde eigentlich nur dann auf die Idee kommen, diese Earned-Reichweite aufzubauen, wenn ich entweder sehe, da gibt's irgendwie so eine Art self-fulfilling prophecy im Sinne von, wenn ich da erst 10.000 Nutzer habe, dann werden daraus umsonst 100.000 Nutzer. Ja, dass es irgendwas sowas Selbstbeschleunigendes gibt durch die Art des Contents, die ich mache, durch die Ziele, die ich sonst irgendwie verfolge. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit, wie das Sinn machen würde, ist, ich habe das Gefühl, wenn die Leute auf Instagram sind und meinen Content sehen, dann verdiene ich 10-mal so viel mit denen, wie wenn sie bei mir selbst sind. Ja, das heißt, ich weiß nicht genau, was sozusagen der Hintergrund der Frage ist, aber vielleicht ist hier die Vermutung, ja, man kriegt leichter die Leute erreicht auf der Plattform. Das könnte auch so sein. Aber ob und wie viel das Geld wert ist, das wage ich zu bezweifeln. Denn über die Zeit wird der Wert der organischen Reichweite, die man hat, oder der Wert der Follower, der Kanalabonnenten, der Likes, das wird über die Zeit immer stark abnehmen. Das heißt, dort hart zu investieren, diese Social-Media-Profile zu bewerben, das scheint mir keine gute Idee. Ich würde immer versuchen, wenn ich schon Geld in Werbung stecke und nicht so einen Sonderfall habe, von dem ich fest ausgehen kann, dass da was Virales draus wird aus dem Content, den ich mache, da würde ich eigentlich immer schon gucken, dass ich die Leute so an mich binde, dass ich sie ohne Wegezoll wieder kontaktieren kann. Ja, was ist das eben heutzutage? Nehmen wir an, die Leute sind auf meiner Website, dann frage ich denen, darf ich dir Browser-Benachrichtigungen schicken, wenn es neuen Content bei mir gibt? Oder Leute, kommt in meinen Telegram-Kanal, immer wenn es ein neues, cooles Stück Content gibt, schicke ich euch einen Link. dann könnt ihr gucken, ob ihr diesen Content anschaut auf Instagram, auf meiner Website oder wo auch immer ihr Content gut findet. Oder kommt in meinen WhatsApp-Broadcast-Kanal, ja? Oder kommt in meinen E-Mail-Newsletter, dann schicke ich euch ein Newsletter irgendwie einmal im Monat mit den 3 besten Stücken Content, die richtig gut ankam bei der Zielgruppe und den 3 Links zu euren Lieblingsplattformen. Dann könnt ihr schauen, wo ihr diesen Content eigentlich konsumieren wollt. Ich denke, das Klügste ist es, die Leute direkt zu erreichen und die dazu anzuhalten, den eigenen Content auf der eigenen Plattform, also nicht auf der eigenen Plattform, auf der eigenen Website zu konsumieren. Ich weiß sozusagen nicht, was mich davon abbringen würde. Ich habe versucht, sozusagen dazu Thesen zu bilden, ja, dass das Beste, worauf ich gekommen bin, was nehmen wir mal an, ich publishe im Wesentlichen Video-Content und dann will ich vielleicht Serverkosten minimieren und will nicht, dass die Leute bei mir millionenfach Videos anschauen, sondern sag halt, hey Leute, guckt euch das Video auf YouTube an. Ja, das wäre das Beste, was mir dazu einfallen würde. Aber wie gesagt, ich glaube, der Wert dieser Reichweite auf YouTube, der ist nicht so hoch wie der Wert dieser gleichen Reichweite auf einer eigenen Website über einen Kanal, wo ich dann mit CRM, also Customer Relationship Management, also sprich direkten Kommunikationsmaßnahmen mit Bestandskunden, die Leute eigentlich auf meinen Content hinweisen kann. Ich glaube, das ist immer viel, viel mehr wert. Auch wenn natürlich die Awareness bei vielleicht Top-Management-Leuten, ja, Leuten, die vielleicht nicht so tief in der Materie stecken, die denken dann, oh, wie kann das sein? Wir sind so wichtig, aber wir haben nicht genügend Follower auf Instagram. Ja, da sind das aber Egos, die da gefüttert werden. Dann sozusagen die Ziele der Kampagne sind dann eigentlich nicht Kanalabonnenten, sondern die Befriedigung von Egos aus Upper Management, die inhaltlich die Thematik nicht verstehen. Dann würde ich aber in jedem Fall gucken, dass man daran eher arbeitet, als jetzt viel Geld da rein zu stecken, seine Earned-Media-Reichweite total zu erhöhen mit Paid-Maßnahmen. Also das ist auf jeden Fall nicht das Mittel der Wahl in meinen Augen. Also, Alex, auch wenn ich jetzt sozusagen nicht so direkt einsteigen wollte auf die Frage, vielleicht wie du sie angedacht hast, ich hoffe trotzdem, dass ein paar hilfreiche Gedanken für dich dabei sind und du euch hier in der richtigen Richtung weiterentwickeln kannst. Wenn ihr da nicht weiterkommt, ich habe einen Kontakt, der euch da vielleicht weiterhelfen kann. Meld dich bei mir, du findest mich. Bis dann, ciao.
Das war heute richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Heute dürfen sich über einen gratis OMR-Report Kirsten und Alex freuen. Die haben uns nämlich eine Frage geschickt für diese Ask Andre-Episode. Wie schon zu Anfang gesagt, wir werden am 7.5. um 14 Uhr in unserem Content-Haus auf dem OMR-Festival zwischen der Halle A2 und A3 eine Ask Andre-Episode aufzeichnen. Bring vorher gerne deine Frage da vorbei oder pack die in eine E-Mail und schick die an report@omr.com. Vielleicht hast du Glück und bist dann in der Ask Andre-Festival-Episode vertreten mit deiner Frage. Ich freue mich da schon riesig drauf, genau wie auf die Live-Aufnahme von der Sync with Tarek-Episode, die wir auch dieses Jahr wieder auf dem Festival machen. Die findet statt am 8.5. um 13.50 Uhr auf der Yellow Stage. Wenn ihr uns also da supporten wollt, kommt auch da gerne vorbei. Ich freue mich über jede Hörerin und jeden Hörer vom OMR Education Podcast, die ich da mal persönlich auf dem Festival treffe. Deshalb sag gerne Hallo. Ich bin Rolf, das war OMR Education für heute. Wir sehen uns am 7. und 8. Mai in Hamburg. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.